dass ich, glaube ich, per se eher so ein Sicherheitsmensch bin. Also ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme nicht aus einer Familie von Menschen, wo ganz viele Leute irgendwie ihr eigenes Ding durchziehen. Also ich habe nie also diese Lebenslaufmaximierung betrieben, die mir natürlich im Studium bei Marketing zum Teil auch eingetrichtert wurde. Und ich versuche einfach immer, mein inneres Gleichgewicht dadurch zu halten, dass ich mir bewusst mache und auch akzeptiere, dass ich nie der Beste in irgendwas sein werde und auch nicht muss.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Lieber Erik, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
Hallo Aaron, vielen Dank.
Ich habe in Folge 10 Oliver Rössling interviewt und Oliver Rössling, ein Macher, bringt uns das Machen bei. Und ich habe Oliver Rössling in diesem Gespräch den Patenonkel meines Podcasts genannt, weil er hat mich vor einigen Jahren in Hamburg angeguckt und hat gesagt, Aaron, das sind Andersmacher, die du da interviewen willst. Daraufhin war der Name geboren. Ja. Wenn Oliver Rössling der Patenonkel des Podcasts ist, dann bist du der Geburtshelfer des Podcasts. Und verzeih mir den Pathos an der Stelle. Es ist mir nicht nur eine Freude, es ist mir sogar eine Ehre, Erik, dass wir uns heute unterhalten und dass ich dich im Andersmacher-Podcast interviewe.
Das ist sehr, sehr nett und ich freue mich sehr, endlich mal wieder dem Berufsbild des Geburtshelfers zu begegnen. In meiner Schulzeit war ich mal im Berufsinformationszentrum, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich werden soll später und habe da so einen Fragebogen am Computer ausgefüllt, kennst du vielleicht noch, so ganz altmodisch, ja, 10 doofe Fragen, ja. Ich will was mit Menschen machen, ich will so dies und das. Mein Ergebnis war Geburtshelfer. Hat nicht geklappt, aber zumindest jetzt über die Schiene dann wohl doch.
Ja, so schließen sich manchmal die Kreise im Leben, ja. Und wir schließen den ersten großen Lebenskreis schon kurz nach einer Minute. Erik, der obligatorische Steckbrief, an dem kommst du nicht vorbei. Dein Name?
Erik Lorenz.
Dein Alter?
33.
Deine Heimat?
Ui, da geht's ja direkt los schon. Meine Heimat, also mein Zuhause ist jetzt seit ein oder zwei Wochen Los Angeles. Das wäre leichter zu beantworten. Heimat ist natürlich so ein größeres Wort. Geboren und aufgewachsen und bis einschließlich Abitur habe ich meine Zeit in Berlin verbracht. Das ist natürlich so eine Art von Heimat, nicht weil es mich da jetzt emotional wahnsinnig hin zurückzieht, aber weil dort meine Familie sich befindet, einige alte Freunde sind natürlich sehr wichtige Wurzeln für mich. Aber dadurch, dass ich dann anschließend an so vielen Orten war und dort jeweils auch eine sehr gute Zeit hatte, tue ich mich schwer, mich da jetzt so ganz klar zu verorten. Heimat ist wahrscheinlich am Ende dort, wo sich die Menschen befinden, die mir am wichtigsten sind. Das ist Berlin und das ist der Raum NRW für mich.
Deine Geschwister?
Die gibt es nicht.
Dein Vorbild?
Vorbild gibt es so konkret auch nicht. Also ich habe nicht das eine Vorbild, nach dem ich mich orientiere, aber es gibt natürlich verschiedene Menschen, deren Arbeit ich sehr schätze, denen ich folge, wo ich mir gern auch das eine oder andere abschaue, wenn ich kann. Das können bestimmte Autoren sein, ob nun aus der Reiseschiene à la Andreas Altmann in Deutschland, Bill Bryson, Ilya Trojanow, solche Leute. Es können bestimmte Politiker sein, die ich im Bereich der Kommunikation als sehr befähigt erachte, wo ich mir gerne anschaue, wie sie das machen, ob nun im gesprochenen oder im geschriebenen Wort. Aber natürlich auch zum Beispiel Aktivisten, die mit einer gewissen Kompromisslosigkeit und einem gewissen Mut für das einstehen, woran sie glauben. Das beeindruckt mich auch. Da hatte ich auch erfreulicherweise schon diverse von zu Gast in meiner eigenen Show. Führt jetzt wahrscheinlich zu weit für den Steckbrief, aber das ist so ein Potpourri an Persönlichkeiten und an Fähigkeiten, an denen ich mich gern orientiere, eher als an einer bestimmten Person.
Was haben die denn alle gemeinsam?
Die Fähigkeiten, die mich an ihnen interessieren, sind natürlich sehr unterschiedlich, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich eine Schnittmenge finden könnte oder ob ich eine finde, ist es wahrscheinlich dieser Begriff, den ich gerade brachte, ein gewisser Mut und eine gewisse Kompromisslosigkeit. Ich glaube, das haben sie alle gemeinsam. Selbst die Politiker, die mir gerade in den Sinn kommen, die ich für ihre, das ist ja schon so eine Art Insel, ihre Kommunikationsfähigkeit, das sagt jetzt nicht unbedingt viel über den Charakter aus, schätze, auch die haben tendenziell für mich etwas an sich, dass sie sagen, ihr Lebensweg war entweder doch ein ungewöhnlicher, oder sie sind zumindest nicht jetzt als Automatismus irgendeinem ganz offensichtlichen Weg gefolgt. Und das gilt eigentlich auch für die Autoren, die ich sehr schätze. Die haben alle irgendwelche, man könnte es jetzt von außen wertend als gebrochene Lebenswege bezeichnen, oder zumindest irgendwelche Abbiegungen, die mich vermuten lassen, dass sie eine gewisse, entweder mal Suchende waren und dann hoffentlich irgendwas gefunden haben, was ihnen Orientierung und einen Halt gegeben hat und sie auch zu einem Punkt geführt hat, an dem sie gut funktionieren mit ihren Fähigkeiten. Zum Beispiel Andreas Altmann, der war 40 Jahre lang, wie er sich selbst beschreibt, der geborene Loser. Er wurde von seinem Vater als der Loser immer vorgestellt. Also hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit und Jugend und hat 40 Lebensjahre als, ja, so sagt er selbst, als Versager verbracht, in allen möglichen Jobs gescheitert, im Studium gescheitert und hat dann mit Mitte 40 oder Anfang 40 zufällig bemerkt, dass er ja fantastisch schreiben kann und hat dann einen Job bei der Geo gelandet und ist dann Buchautor geworden. Und heute denkt jeder, der irgendwie seine Bücher liest, mein Gott, der Superstar, der hat es ja einfach geschafft in seinem Leben, das Sonnenkind. Aber nein, er hat lange gesucht und dann gefunden und lebt seither sein Leben sehr, sehr kompromisslos aus. Und das beeindruckt mich bei vielen Menschen, auch wenn ich an diese besagten Aktivisten denke, ob es nun Jane Goodall ist, die Verhaltensforscherin, ob es Survival Rüdiger Neberg ist, der große Abenteurer und Menschenrechtsaktivist, der ein absolut abgefahrenes Leben geführt hat, gleichzeitig auch noch 2 Bundesverdienstkreuze eingeheimst hat für seine Aktivitäten, die er eben mit seinen verrückten Abenteuern immer zu verweben vermocht hat. Es waren alle Menschen, die für das, was sie tun und wie sie es tun oder getan haben, keine vorgefertigten Rezepte gefunden haben, sondern sich diesen Weg selbst gebahnt haben. Das wäre potenziell, in der Hoffnung, dass das nicht zu pathetisch klingt, eine Schnittmenge, die ich da, glaube ich, identifizieren kann.
Naja, also keine vorgefertigten Rezepte, Brüche in der Biografie, damit bist du hier genau richtig. Im Andersmacher-Podcast, Erik. Ja. Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, so langsam, aber sicher dürfen wir ja wieder uns das sehr konkret vorstellen. Mhm. Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
Das hängt bei mir immer so nach von der Stimmung ab und tatsächlich auch so von den klimatischen Bedingungen. Also ich habe oft so eine Rotweinphase im Winter und jetzt gerade fängt so meine Bierphase an, wo ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf Wein. Also wenn es was Alkoholisches ist, es gibt schon auch mal ein Wasser oder so bei mir. aber wenn wir jetzt an der Hotelbar sitzen, würde es wahrscheinlich auf eines dieser beiden Getränke hinauslaufen. Und wenn ich dem Barkeeper ein bisschen was zutraue, würde ich vielleicht auch mal einen Mojito bestellen.
Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar und wir würden ins Gespräch kommen. Wir würden uns darüber unterhalten, was Mut ausmacht, wie wir möglicherweise an der einen oder anderen Stelle noch zu wenig kompromisslos durch unser Leben gehen. Wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und irgendwann würde ich dich fragen, Mensch, Erik, das ist ja hier eine sympathische Zusammenkunft. Was machst du denn so beruflich?
Da hätte ich für lange Zeit oder zumindest für die letzten 1,5 Jahre wahrscheinlich viel rumgestammelt und würde dir jetzt mittlerweile ganz schlicht und simpel antworten. Ich bin Podcaster und Autor.
Podcaster und Autor.
So sieht's aus.
Podcaster, um genau zu sein, das ist der Weltwach-Podcast.
In erster Linie, ja.
In erster Linie, richtig. Du hast ja mittlerweile, bist du ja expandiert. Es gibt Unfolding Maps, das ist die englische Version davon. Dann hast du noch quasi zusätzliches Bonusmaterial, Weltwach Plus, ne? Und dann bist du ja Moderator auch in anderen Podcasts, wie zum Beispiel bei
Geo, dem Geo-Podcast für Audible, das bekannte grüne Geo-Magazin aus Hamburg und noch ein Wissenschaftspodcast fürs hessische Wissenschaftsministerium. Das sind dann ja Kundenprojekte, aber meine eigenen Projekte, meine eigene Show ist in der Tat in allererster Linie Weltwach.
Und Weltwach, und da darf ich dir an dieser Stelle ganz offiziell von ganzem Herzen gratulieren. Du hast eine magische Schwelle überschritten, 200 Folgen. Jetzt vor kurzem.
Das stimmt, ja.
Die 200. Podcast-Folge. In dem Fall war das Astronaut Thomas Reiter, dem 8. Deutschen im All, mit dem du gesprochen hast. Wir hören an dieser Stelle mal kurz in dein Intro rein, ja?
Um Gottes Willen. Für diese Folge oder das Allgemeine? Okay, generell. Jetzt geht's los.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Erik, was heißt Weltwach für dich?
Weltwach ist für mich, also zum einen erstmal ein Begriff, den ich mir nicht selbst ausgedacht habe, sondern den ich abgeluchst habe von besagtem Andreas Altmann, dem Reiseautor, mit seinem Okay. Ich habe das vor vielen Jahren in einem seiner Bücher entdeckt, nicht irgendwie als Buchtitel oder Kapitelnamen oder so, sondern er hat immer so eigene Wortkreationen und streut die dann ein. Und das Wort hat mir einfach damals schon sehr, sehr gut gefallen, weil ich finde, da schwingt sehr viel mit. Da schwingt Weltoffenheit natürlich mit, Wachheit mit. Das ist für mich eine Art von Neugierde, eine Art von Ohren, Augen, Gedanken offenhalten. Das ist für mich eine Art von Lebenseinstellung, die grundsätzlich hilfreich und gesund und wünschenswert ist, aber natürlich auch im Reisen oder beim Reisen umso mehr, wenn wir uns konfrontieren mit der einen oder anderen körperlichen Zumutung vielleicht, weil es, keine Ahnung, irgendeine ausgiebige Tracking-Tour ist, aber natürlich auch mit kulturellen blinden Flecken, die wir vielleicht haben mögen, wenn wir uns irgendwo hinbegeben, wo wir noch nicht waren, wo wir nicht so viel wissen und nicht direkt alles verstehen, und dem sozusagen positiv zu begegnen mit einer Ja-Einstellung. Wie gesagt, das ist für mich im Leben eine wünschenswerte Zielrichtung und fürs Reisen ganz besonders. Und dass der Begriff Welt mitschwingt und dass es auch eine Alliteration ist und auch irgendwie ganz schön klingt, macht es dann noch runder. Und als es dann für mich irgendwann darum ging, einen Namen zu finden für mein geplantes Podcast-Projekt, kam dieses Wort mir wieder sehr schnell in den Sinn, sodass ich den Andreas gefragt habe, sag mal, was ist das eigentlich für ein Wort? Wo kommt das her? Hast du damit irgendwas vor? Oder kann ich das haben? Und er hat es mir gegeben und dementsprechend ist jetzt meins.
Okay. Wie ist das denn, also du weißt, ich bin auch schon immer ein großer Fan von diesem Begriff, von diesem Titel gewesen.
Und es auch ist manchmal schwierig, oft wenn ich ihn erwähne, ist die Reaktion, was, Weltmacht, Weltwacht, was, also es ist manchmal dann doch irgendwie, muss man ihn 2-3 Mal wiederholen und dann auch nochmal genau wie eben gerade kurz skizzieren, warum und was, wieso. Aber ich glaube, wenn man ihn dann einmal 2-3 Mal gehört hat, dann funktioniert er eigentlich ganz gut.
Ja, ich meine, sofern es einen innehalten lässt, ja. Also es gibt ja irritieren, irritiert sein und innehalten, das ist ja so ein schmaler Grad, auch Irritation kann ja mal gut sein, aber ich finde, das ist so ein Innehalten, so Weltwach, was heißt das eigentlich? Und ich finde, das ist so ein positives, konstruktives Innehalten. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, weil das ist ja schon so, du interviewst da viele Menschen, denen du wahrscheinlich dieses Attribut Weltwach auch zuschreibst. Ne? Mhm. Wie werde ich denn Weltwach?
Gut, da habe ich jetzt natürlich für dich nicht die Anleitung parat, den 10-Punkte-Plan zur Weltwachheit. Ich glaube, das sind Nuancen. Also für mich, mein Podcast ist natürlich, wenn man es auf ein Wort reduziert, sicherlich dem Genre Reisepodcast zuzuschreiben. Ich selbst finde immer, dass es dem eigentlich nicht so richtig gerecht wird, aber ich habe noch keinen besseren Begriff gefunden, weil ich ja in den allermeisten Fällen nicht unbedingt nur und in erster Linie über das Reisen an sich spreche, wie bewege ich mich von A nach B, wie kriege ich irgendwie einen günstigen Flug oder wie packe ich meinen Rucksack, sondern es geht ja darum, was diese Menschen, mit denen ich spreche, unterwegs erfahren haben, welche Einsichten sie erlangt haben. Das können Themen, also kulturelle Themen sein, das können ökologische Themen sein, das kann aber auch was Politisches sein, was ganz Nischiges. Ich habe mit der weltweit führenden Ameisenbärenforscherin gesprochen, ich habe aber auch schon mit einem amerikanischen Heavy-Metal-Sänger übers Jagen gesprochen, was vielleicht auch erstmal Irritation hervorrufen könnte. Also auch ganz weit ab vom Jagen nach in jedwede Richtung. Und deswegen gibt es sowohl bei meinen Gästen, glaube ich, nicht so dieses eine Ding, du bist weltwach, weil, so wie es das, glaube ich, auch in Wirklichkeit nicht gibt. Genauso wie ich glaube, es gibt auch nicht die eine oder die zwei Zutaten, warum man ein Andersmacher ist. Das ist immer die Frage, was ist sozusagen der Vergleichswert? Für mich ist es wirklich eine Einstellungsfrage und so eine Selbstverständnisfrage. Wie möchte ich sein? Ich möchte selber mich dazu erziehen, mit einer gewissen, wie schon gesagt, Offenheit durchs Leben zu gehen. Es gibt Menschen, die überhaupt nicht gerne reisen und für mich trotzdem weltwach sind, weil sie vielleicht super gern kochen und sich jeden Tag irgendwie ein neues Rezept ausdenken und sich da vielleicht auch umschauen, ja, wie kocht man denn in Kuba, wie kocht man denn in Afrika, ohne jemals irgendwie die Haustür zu verlassen. Das ist für mich auch eine Form von Weltwach. Oder die ständig ins Museum rennen und sich da weiterbilden, weil sie das total interessiert. Ich habe so das Gefühl, oder für mich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ich bin vielleicht im Alltag da nicht weltwach genug. Ich brauche so einen gewissen Stupser. Ich brauche einen Rahmen, ein Projekt. Ich brauche entweder eine Reise, die ich mir irgendwie überlege, wo ich wirklich rausgehe und dann mit staunenden Augen durch die Gegend gehe. Oder ich brauche eben einen Vorwand, um mit Menschen zu sprechen, die mich weltwacher machen, weil sie eben diese Erfahrung gesammelt haben. Und das habe ich lange Zeit gemacht im Rahmen meiner Buchprojekte, weil ich dann irgendwelche Leute interviewt habe, zu Hause oder auch unterwegs für meine Reisebücher. Und das ist dann auch eine der Motivationen gewesen, sozusagen meinen eigenen Weltwachtank weiter aufzutanken, eben für diesen Podcast mit diesen Menschen zu sprechen und diese Gespräche eben auch zugänglich zu machen.
Ja, und ich meine da, also 200 Folgen oder weit über 200 Folgen, wenn man die internationalen und diese Zusatzfolgen noch mit einberechnet, spricht ja für sich. Da sind ja etliche Namen zusammengekommen. Ich habe hier Andreas Altmann, hast du ja auch schon selbst angesprochen, Rüdiger Neberg, genau. Reinhold Messner ist natürlich sicherlich so einer der prominentesten Menschen, die du vor dem Mikro hattest. Wie hat sich denn dein Blick aufs Leben durch diese zahlreichen Gespräche verändert?
Große Frage. Ich glaube, die grundsätzliche Erkenntnis war für mich, dass, da kommen wir wieder auf dieses Thema der Kompromisslosigkeit und Mut zu sprechen, was wir vorhin schon gesagt haben im Bereich Vorbilder. Ist für mich, so viele dieser Menschen, mit denen ich spreche, sind keine 0815-Typen. Die würden wahrscheinlich fast alle auch zu dir passen, weil die alle Andersmacher sind. Wer vom Reisen lebt, wer wie Messner vom Abenteuer lebt, sich immer wieder sehenden Auges in Lebensgefahr begibt, um, wie er selbst sagt, aber nicht umzukommen. Sein Ziel ist ja gerade nicht umzukommen. Und also diese, das sind ja alles extreme Typen. Also ob es nun so ein Abenteurer ist, ob es ein Aktivist ist, ob es jemand ist, der seit 20 Jahren sich mit Syrien beschäftigt oder wie Michael Martin der größte Wüstenexperte Deutschlands ist, seit 40 Jahren in alle, wirklich alle Wüsten der Welt reist und darüber sprechen kann, wie sie sich ökologisch, kulturell, sozial, politisch verändert haben. Das sind alles Menschen, das sind keine Berufe, die man, wie ich damals, mit einem Fragebogen herausfindet im Berufsinformationszentrum, sondern die muss man sich selbst erschaffen. Und ich glaube, meine wesentliche Erkenntnis aus diesen Gesprächen ist, dass, warum interessieren mich diese Menschen so? Warum sind sie in der Lage, mich zu inspirieren? Zum einen natürlich, weil sie für sich irgendein Leidenschaftsthema gefunden haben, wo sie wirklich tief reingehen, dem sie sich widmen, wo sie Ahnung haben, wo sie spannende Geschichten erzählen können. Aber weil ich auch wirklich das Gefühl habe, sie haben ein reiches Leben, von dem sie mir erzählen können. Und mein Eindruck ist aus diesen vielen Gesprächen, damit das Leben wirklich reichhaltig wird, muss es nahezu ruppig werden, auch mal zwischendurch. Man muss was wagen, da kommt dieser abgegriffene Begriff der Komfortzone natürlich zum Vorschein. Und das trifft für mich auf beiden Ebenen zu. Auf der kleineren Ebene trifft das natürlich auch fürs Reisen zu. Auch eine Reise, eine Erholungsreise kann wunderbar sein, wenn ich mir die akkurat vorher zurechtlege, genau weiß, welches Hotel, wo gehe ich essen. TripAdvisor sagt mir vorher schon, dass es auf jeden Fall gut wird. Das kann auch schön sein, wenn ich mich irgendwie erholen möchte. Das ist aber eher das verpufft dann auch schnell. Für mich persönlich, die Reisen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich wirklich was mitgenommen fürs Leben. Da rede ich von jahrelang noch später, da bin ich gewachsen, auch so eine abgegriffene Formulierung. Das sind die Reisen, die mich herausgefordert haben, wie gesagt. Ob es nun körperlich war, weil ich da an meine Grenzen gegangen bin, weil es vielleicht, weil ich mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert wurde, derer ich mir gar nicht so bewusst war, wo ich vielleicht auch gelitten habe oder vielleicht auch mal wirklich nicht so viel Spaß hatte im jeweiligen Moment. Das sind die Reisen, die mich wirklich weitergebracht haben. Und das Gleiche gilt, glaube ich, und das habe ich dann nach einer Weile erkannt, auch fürs Leben an sich. Und das hat, wenn du mich fragst, was habe ich mitgenommen, also ich konnte mich eigentlich gar nicht dagegen wehren, dass nach Hunderten dieser Gespräche das auch ein Stück weit auf mich abgefärbt ist. Ich war jetzt nie irgendwie wahnsinnig verschlossen oder verängstigt als Mensch. Deswegen bin ich ja viel gereist und habe viele Projekte durchgeführt und hatte auch immer viele Ideen, muss aber schon sagen, dass ich, glaube ich, per se eher so ein Sicherheitsmensch bin. Also ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme nicht aus einer Familie von Menschen, wo ganz viele Leute irgendwie ihr eigenes Ding durchziehen, sondern da geht es schon tendenziell darum, mit einer gewissen Sicherheit verankert zu sein, eine gute Ausbildung zu haben. Ich hatte immer die Unterstützung, alles zu machen, was ich wollte, darum geht's nicht. Aber ich hatte jetzt weder in meinem Familienkreis noch in meinem ursprünglichen Freundeskreis irgendwie viele Vorbilder, die mir gezeigt haben, man kann sich sozusagen seinen eigenen Lebensweg auch selbst gestalten. Und auch nach dem Studium hat das sehr lange gedauert, bis ich das, und das hast du ja miterlebt, wir waren ja befreundet, haben da auch oft drüber gesprochen oder sind seither befreundet, hat das für mich sehr, sehr lange gedauert. Das lag auch daran, dass ich einen Job hatte, den ich sehr gern gemacht habe. Da habe ich jetzt auch nicht irgendwie händeringend nach einem Exit gesucht. Das hat es für mich eher noch schwieriger gemacht, dann irgendwann zu sagen, okay, irgendwie ist jetzt wahrscheinlich doch der Zeitpunkt gekommen, auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Aber die Gespräche in meinen Shows, die haben mir definitiv dabei geholfen, diesen Schritt zu gehen und auch das Zutrauen zu haben, dass es tatsächlich nicht nur ein Hindernis ist, wenn es vielleicht zwischendurch auch mal ruppelt, sondern dass es eigentlich erstrebenswert ist und nahezu die Herausforderung darstellt dafür, dass es eine persönliche Entwicklung für mich geben kann und auch eine Entwicklung in Bezug auf das, was ich so mache.
Mhm. Ja, du deutest es ja schon an, worüber ich im weiteren Verlauf auch unbedingt noch sprechen möchte, weil du hast ja nicht nur diese ganzen Menschen vor dem Mikro und bist quasi Content-Unternehmer geworden, sondern hast vorher auch beruflich etwas ganz anderes gemacht. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt darauf zu sprechen komme. Ich glaube, nein, ich entscheide mich dagegen. Wir sprechen
lieber
später
nicht
darüber. Unbedingt. Ich weiß, dass es total bescheuert ist. Also wenn ich das gefragt werde, habe ich immer, erstmal ist es im ersten Moment unhöflich, die Frage zu beantworten. Im zweiten Moment ist es einfach unmöglich, die Frage zu beantworten. Und genau aus diesem Grund stelle ich dir diese Frage auch.
No pressure, also. Ja.
Ja. Weil du hast ja, das ist ja hier bei mir auch der Fall, wir haben ja sehr viele Leute vor dem Mikrofon. Und wenn ich jetzt dir die Frage stelle, welcher Gast, welches Gespräch hat denn besonders tiefe Spuren hinterlassen, dann frage ich damit natürlich nicht, was ist irgendwie der beste Typ, die tollste Frau gewesen, sondern was hat bei dir einfach am meisten, und vielleicht gelingt es dir da doch eine Person zu nennen, welches Gespräch hat einfach am meisten Nachgehalt?
Die Frage wurde mir schon das eine oder andere Mal gestellt und natürlich, ich antworte dann natürlich auch mit, ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt ganz politisch korrekt sein, sind natürlich alle ganz toll und man darf da keinen Favoriten nennen, aber ich habe auch immer schon darauf folgen lassen, die Aussage, ist mir egal, ich sag trotzdem, wer mein Liebling war, und das ist bei mir eine ganz klare Sache und das wird mir auch, glaube ich, keiner der anderen Gäste übel nehmen oder keine der anderen Gästinnen. Das ist ganz klar Rüdiger Nehberg, der Survival, wie man ihn genannt hat. Das war ein Gespräch, das hat wirklich nachgehallt. Auch bei meinen Hörerinnen und Hörern ist das, glaube ich, das Gespräch, da kriege ich bis heute Zuschriften und viele Hörerinnen und Hörer haben das auch 4, 5, 6, 7, 8 Mal gehört. Das hallt für mich aus ganz verschiedenen Gründen nach. Es war eins der frühen Gespräche, das ist Folge 19. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Folge heute anhöre, es wird ja vielleicht auch so gehen, tut's auch ein bisschen weh, weil es ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, man entwickelt sich weiter, das spricht vielleicht dafür, aber ich würde nicht, also klar, mich selbst finde ich da jetzt nicht so toll, auch das Intro, wie das damals klang und so weiter, alles dahingestellt, aber der Gast ist für mich, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, in absoluter, also wow, das, also so gut hätte ich es mir nicht erträumen lassen. Also das ist wirklich weltwach in Reinform. Das ist das absolute Best-Case-Szenario. Ein begnadeter Storyteller, ein Leben schillernder als jeder Karl-May-Roman und das Ganze noch mit einer gewissen emotionalen Tiefe und Relevanz und Substanz. Also Rüdiger Nehberg, der war zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm gesprochen habe, Anfang 80, hat die größten Abenteuer durchlebt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist dreimal allein, jeweils für 3 Monate, über den Atlantik gepaddelt. Einmal auf einem Tretboot, einmal auf einer Tanne, die er sich zurechtgeschnitzt hat. Und dort noch irgendwie, er war der erste Mensch, der den Blauen Nil komplett befahren hat. Dabei ist sein Kameramann von Einheimischen erschossen worden. Also er hat abgefahrene Geschichten erlebt, hat jahrelang mit den Yanomami-Indianern in Brasilien im Regenwald gelebt, hat sich für sie eingesetzt und hat es aber immer vermocht, sein Leben zu verbinden, seine Abenteuer mit Sinn und Zweck. Er hat, hatte ich vorhin schon erwähnt, 2 Bundesverdienstkreuze dafür erhalten. Zum einen dafür, was er für die Yanomami-Indianer in Brasilien getan hat, die sich wirklich in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand befanden, weil auf ihrem Land Gold gefunden wurde. Und später hat er sich dann die letzten Jahrzehnte gegen die weibliche Genitalverstümmelung eingesetzt. Also hat sie auch nicht davor gescheut, wirklich schwierige Themen anzugehen, tabuisierte Themen anzugehen, und hat jede Unze seiner Lebenskraft bis in die letzten Tage seines Lebens dafür aufgewendet, diesen Zielen, die ihm so viel bedeutet haben, wirklich mit einer wahnsinnigen Leidenschaft nachzugehen. Und das Gespräch ist eines der längsten, das ich bis heute geführt habe. Es geht 2 oder 2,5 Stunden, glaube ich, und ist für mich keine Minute zu lang, weil es unterhaltsam ist. Ich lache, wenn ich das höre, mir kommen die Tränen, wenn ich das höre, und dieser Mensch mit seiner Menschlichkeit und mit seiner Storytelling-Begabung hat mich wahnsinnig beeindruckt und sehr bereichert, dass ich ihn zu Gast haben durfte. Leider ist er vor ungefähr einem Jahr verstorben. Wir hatten sogar ein Live-Event noch geplant zusammen. Da kam dann zum einen Corona dazwischen und dann leider sein Ableben. Und umso mehr bedeutet mir seine Erinnerung.
Ja, und ich bin einer der Hörer, bei denen genau dieses Gespräch sehr nachgehallt hat. Folge 19, 2,5 Stunden. Ich glaube, es ist ein Ticken über 2,5 Stunden. Und das werde ich in den Shownotes verlinken, weil, also, wenn ihr, die uns jetzt zuhört, keine Ahnung habt, wer Rüdiger Nebeck ist, einfach mal kurz Smartphone raus, kurz googeln. Allein die erste Zeile bei Wikipedia, da merkt man schon so, okay, der Typ ist im positiven Sinne irre gewesen, muss man ja leider sagen. 1. April 2020 war er recht plötzlich, plötzlich verstorben. Und ich werde die Show, die Episode von dir verlinken im Podcast. Ich habe da, glaube ich, auch in irgendeinem Interview schon mal von gesprochen. Und also ein Wahnsinnsinterview, 2,5 Stunden, und du sagst es zu Recht. Das ist für mich ein so ein schönes Beispiel, wenn ich mit Leuten darüber spreche, können Podcast-Gespräche zu lang oder zu kurz sein? Was ist die ideale Länge eines Interviews? Ich tue mich immer sehr schwer damit. Ich versuche mich ja mittlerweile auch auf so eine Stunde zu konzentrieren, weil ich irgendwie dann doch sehr viel Respekt davor habe, wenn mir Menschen ihre Zeit schenken, und es ist so halb, und es ist so, wenn man vielleicht zur Arbeit irgendwann dann nochmal hin und zurück fährt, passt das eigentlich ganz gut. Aber ich bin davon überzeugt, dass es kein zu lang und zu kurz gibt. Ich kann mir ein schlechtes Gespräch 4 Minuten anhören und das ist zu lang. Und ich kann mir so ein Gespräch in Folge 19 bei dir mit Rüdiger Nebeck anhören und ich wünsche, es hört nie auf.
Ja.
Und das liegt einfach daran, für mich gibt's nicht zu kurz, zu lang, sondern für mich gibt's nur interessant und nicht interessant. Und natürlich ist das hochgradig subjektiv, das ist klar. Und deswegen gibt's auch diese ideale Länge nicht. Also das ist wirklich ein Gespräch, ein Reservoir an Energie und Lebensfreude mit der ganzen Klaviatur an Emotionen, die wir so haben, alle in diesem Gespräch. Also wenn ihr uns jetzt zuhört, diese Folge müsst ihr euch von Erik anhören. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mal durchscrollen, was es noch so im Weltwach-Podcast gibt. Im Weltwach-Podcast gibt es nämlich auch, natürlich, wie schon eben gesagt, den Reinhold Messner. Jetzt weiß ich nicht, wie offen du da solche Stories von dir gibst, Erik. Wie schwierig ist das denn gewesen, Reinhold Messner vors Mikro zu bekommen?
Also ich hatte ihn mittlerweile schon 2-mal zu Gast. Beim 2. Mal war es dann zum Glück einfacher. Das 1. Mal war schon mühsam, also das werde ich ja dann auch oft gefragt, wie findet man die Gäste, wie kommt man an die Gäste, wie überzeugt man die Gäste. Ja. Mittlerweile ist es zugegebenermaßen tendenziell einfacher, weil man einfach so ein Backlog verweisen kann, wo deutlich ist, das ist ein ernsthaftes Projekt mit einer gewissen Reichweite und so weiter. Reinhold Messner war definitiv einer der schwierigeren. Da war ich bestimmt fast ein Jahr dran, relativ kontinuierlich mit einer Mischung aus unangenehmer Penetranz, hoffentlich gepaart mit noch so einer ausreichenden Prise an Scham, um irgendwie da zu versuchen, da doch mal einen Slot zu kriegen. Und dann hat es irgendwann geklappt. Es war, ohne da jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, auch von den Rahmenbedingungen vor Ort, sicherlich eines der anspruchsvolleren Interviews. Ich sag nur so viel. Ich bin dafür bis nach Südtirol gefahren, 12 Stunden Fahrt, um dieses Gespräch dabei eben zu führen, und war auch ganz klar vereinbart, dass es eine Stunde geblockt ist. Ihm war das offenbar nicht so bewusst. Er ist eher so von 3 Minuten ausgegangen. Er dachte so, er muss ja irgendeinen O-Ton liefern für irgendeinen Beitrag. So nach dem Motto, ja, was soll ich denn sagen? Ich spreche ja wie gedruckt, dann sind wir auch gleich wieder durch. Und als er dann von mir erfahren hat, dass das ja irgendwie schon anders gedacht ist, war er erstmal nicht so amused. Und als wir das Gespräch begonnen haben, hatten wir dieses Problem auch immer noch nicht geklärt. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja gut, ich würde sagen, wir fangen an. dementsprechend musste ich im ganzen Gespräch damit rechnen, dass er jederzeit sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie, das war's. Er hat mir vorher ganz klar signalisiert, er hat die Zeit nicht, er ist durchgetaktet. Und dadurch war es schwierig. Dadurch konnte ich natürlich auch nicht meiner Dramaturgie unbedingt folgen, die ich mir vorher zurechtgelegt hatte, sondern habe erstmal versucht, so ein paar Themen irgendwie durchzuknallen. Muss auch sagen, zum einen, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, wie er ja auch oft dargestellt wird, ja, der Egozentriker, der sich überhaupt nicht interessiert, was so links und rechts von ihm mit anderen Leuten irgendwie vor sich geht, habe ich auch oft gelesen und gehört, muss aber sagen, im Gespräch war er dann super cool und gut. Und beim zweiten Mal habe ich ihn dann auch nochmal ganz anders erlebt, da war er auch noch entspannt und gut drauf, zusätzlich zu allem. Und deswegen kann ich nur sagen, in der persönlichen Interaktion kann ich da wirklich nur Positives berichten. Aber die Rahmenbedingungen waren auf jeden Fall schwierig. Und das war jetzt nur eine kleine Skizze der Situation.
Das ist korrekt, ja. Also das ist ja quasi so die Horrorvorstellung eines jeden Podcasters. Großes Interview, viel Anreise, viel Logistik, viel Aufwand im Vorhinein und dann so ein Willkommen ist dann kein herzliches Willkommen. Auch schon erlebt, das ist sehr unangenehm, aber du hast das Beste in dem Fall auch bei dem ersten Gespräch schon daraus gemacht. In dem Sinne ist ja Podcasten so auch hin und wieder mal abenteuerlich. Und ich bin dir natürlich, falls das zu kurz kommen sollte, natürlich extrem dankbar für deine Unterstützung, die du mir am Anfang, vor allem am Anfang warst, ja, also du hast mir, also für die, die uns hier zuhören, in aller Kürze, Erik hat mir so einen Crashkurs in Podcast-Technik gegeben, wie man so eine Tonspur bearbeitet, weil du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon knapp ein Jahr dran warst. Und wir haben uns auch einfach auch konzeptionellen Gedankenaustausch gehabt. Und auch wenn ich jetzt aktuell, das wird der ein und die andere wahrscheinlich gerade mitbekommen haben, eher auf einen 2-Wochen-Rhythmus stolpere, weil es einfach beruflich gerade nicht anders geht und mir tut das auch total leid und mir tut es auch ein bisschen im Herzen weh und vielleicht tut es auch dem Erik als Geburtshelfer ein bisschen weh.
Nein, ich glaube, das ist absolut aber legitim.
Es ist gerade einfach schwierig zu handeln alles und es ist halt ja auch einfach eskaliertes Hobby mit sehr viel Liebe und Leidenschaft, ja. Und jetzt nicht Fulltime-Job. Deswegen ist es hin und wieder ein Abenteuer, Podcasten. Abenteuer sind bei dir das große Thema. Jetzt bist du Teilzeitabenteurer, habe ich gelesen. Das steht zumindest so bei Amazon bei dir.
Oh Gottes Willen. Ja, das sind so irgendwelche Phrasen und Formulierungen, die entdeckt man dann nach Jahren und denkt, das könnte man ja mal vielleicht.
Teilzeitabenteurer Erik Lorenz. Was war denn, wenn wir jetzt über Reisen sprechen? Ja. Also wir sprechen jetzt nicht über die großen Sinnfindung, Trips des Lebens. Was war denn dein größtes Abenteuer im Leben?
Also genau, klar, ich arbeite viel mit diesem Begriff, das gebe ich gerne zu. Ich gebe gerne auch zu, dass es ein absolutes Phrasenwort ist, das eigentlich nicht sehr viel aussagt, aber um sozusagen diese Gäste à la Rüdiger Neberg, Reinhold Messner irgendwie zu klassifizieren, eben doch ganz hilfreich ist. Fakt ist, es gibt natürlich nicht das Abenteuer. Also das habe ich ja nicht zuletzt durch meine vielen Gespräche mehr als erfahren. Reinhold Messner spricht natürlich von ganz anderen Abenteuern als zum Beispiel Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt. Messner sagt, ein Abenteuer muss gefährlich sein, muss eine Exposition haben, muss eine Schwierigkeit haben, wo ich eine echte Expertise und Vorbereitung brauche, um das überhaupt zu bestehen, muss eine echte Grenzerfahrung darstellen. Der hat da so ein regelrechtes Regularium an Anforderungen und sagt, so wahre Abenteuer gibt's heute fast gar nicht mehr. Und andere Menschen sagen, ja, sobald ich vor die Haustür gehe, selbst ein Mikroabenteuer, eine Nacht in der Hängematte in meinem Wald um die Ecke, ist für mich ein Abenteuer, weil es sozusagen mich aus meiner Komfortzone befördert und mir eben diese Stimulation verschafft, auch ein Abenteuer. Andere wie Christine Thürmer sagen, Abenteuer will ich nicht. Ja, ich bin an die 60.000 Kilometer mittlerweile gegangen zu Fuß, mehr als jeder andere Mensch auf der Welt oder zumindest mehr als jede andere Frau auf der Welt. Das klingt für andere nach einem abenteuerlichen Leben. Für mich ist das Alltag. Ich mache das jeden Tag. Und ein Abenteuer will ich nicht. Ich will gerade eben kein Abenteuer. Deswegen bereite ich mich ja vor, überlege mir, wo ich lang gehe. Das Abenteuer besteht, wenn überhaupt, für mich eher darin, wie das mein Lifestyle beeinflusst, dieses Leben. Dass es mir eben eine Reduktion verschafft, eine Senkung der Glücksschwelle. Dass es mir die Möglichkeit gibt, viel einfacher und viel körperlicher Glück zu empfinden als jemals zuvor, als ich Unternehmenssaniererin war und wohlhabend war und dann diese abstrakte, Happiness hatte, wenn ich wieder irgendwie Kohle bekommen habe, weil ich wusste, irgendeine Zahl verändert sich irgendwo auf irgendeinem Konto. Jetzt, wenn ich am Ende einer Wanderung einen Müsli-Riegel geschenkt bekomme und diese körperliche Happiness spüre, das ist das Glück, das hatte ich früher so nie in dieser Form. Deswegen ist dieser Begriff schon mal sehr stark in Anführungszeichen zu setzen und so auch für mich selbst. Also wenn wir vom klassischen Abenteuer ausgehen, würde ich sagen, war das für mich sicherlich meine Indienreise, meine Motorradtour von Neu-Delhi bis nach Leh mit diversen Umwegen durch den Himalaya mit zwei Freunden, einen davon kennst du auch sehr gut. Vor einigen Jahren haben wir uns da aufgemacht über die höchsten Passstraßen der Welt, über abgefahrene Dirt Roads und Sandpisten und Gebirgspässe. Und das mit, gelinde gesagt, überschaubaren Fahrkünsten. Also muss man jetzt vielleicht auch nicht gutheißen oder nachmachen oder sonst wie, aber so war es nun mal. Also wir saßen alle drei das erste Mal auf einem vernünftigen Motorrad mit Schaltung zu dem Zeitpunkt, zu dem Moment, als wir diese Motorräder da von Neu-Delhi vom Hof gefahren haben oder gerollt haben in ausgeschaltetem Zustand, weil wir wollten nicht dem Verleiher zeigen, dass wir sie wahrscheinlich auch abwürgen werden, was dann auch geschah, weil wir nicht mal wussten, wie die angehen. Und so ging es dann los im Verkehr dort, der dann natürlich auch abgefahren ist. Und haben auf jeden Fall in diesen drei Wochen, würde ich behaupten, das Motorradfahren ganz gut gelernt. Mit diversen Stürzen in Flüsse, in Schlammpfützen und alles drum und dran. Aber es ist gut gegangen, von ein paar Blechschäden abgesehen. Und das war auf jeden Fall im klassischen Sinne für mich ein riesiges Abenteuer. Andere Abenteuer waren eher auf mentaler Ebene, ganz früh sicherlich in meine Australienreise. Dort war ich lange. Es war mein erster großer Aufenthalt jenseits von Europa, auch auf eigenen Füßen das erste Mal direkt nach dem Abitur. Und dort war ich natürlich mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die aus heutiger Sicht lapidar wären. Das war keine Frage von Leben und Tod oder sowas. Das waren einfach Fragen des selbstständigen Denkens und Handelns, der Eigenverantwortung und auch Fragen der Auseinandersetzung mit ganz anderen Lebenswirklichkeiten. Das gab es natürlich später nochmal in viel größerem Ausmaße, wenn ich im Iran oder in Jordanien oder so war. Aber damals in Australien habe ich zum Beispiel viel Zeit und war dann auch dreimal später nochmal bei ihm viel Zeit mit einem Farmer verbracht. Das war tatsächlich in diesem Australienjahr, ist mein engster Freund geworden, ein damals über 70-jähriger, mittlerweile über 80-jähriger Farmer, der ein komplett anderes Leben führt als ich, komplett andere Werte hat, andere Vorstellungen an ein gutes Leben. Und das war für mich auch ein riesiges Abenteuer, weil ich zum einen herausgefordert mich fühlte durch das, wie diese Farm war und wie sie funktionierte, und zum anderen aber auch unendlich bereichert.
Bei dir hört man sehr häufig, und es war ja eben, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Intro drin, du sprichst von Intensität, von intensivem Reisen, von intensivem Erleben. Ist alleine zu reisen das intensivere Reisen, vielleicht sogar das wahre Reisen?
Zum Teil. Ich scheue mich natürlich immer sehr davor, das so absolut zu formulieren. Es gibt so ein paar altgebackene, althergebrachte Diskussion im Reisen. So, darf man denn mit Reiseführer reisen? Ist man jetzt der große Touristenidiot, wenn man eben vielleicht doch mal sich vorbereitet oder irgendeine Sehenswürdigkeit betrachtet? Oder ist man nur der tolle Reisende, wenn man halt komplett abseits der angeblich ausgetretenen Pfade irgendwie unterwegs ist, wo man ja am Ende doch wieder sich in touristischen Infrastrukturen irgendwie wiederfindet? Das Gleiche ist dieses Thema, nur wer allein reist, erlebt sozusagen das wahre Reisen. Ich würde sagen, es ist einfach ein anderes Reisen und ich mache beides sehr, sehr gern. Ich hatte wunderbare Reiseerlebnisse zum Beispiel mit meinem Vater, bin in England von Küste zu Küste mit ihm gewandert, habe darüber auch ein Buch gemacht, hatte wunderbare Reiseerlebnisse mit einem engen Freund, den du auch kennst, Bastian, zum Beispiel im Himalaya die Motorradtour, die hätte ich mir so alleine auch niemals zugetraut. Wir waren zu dritt, schon allein, wenn es mal eine Panne gibt, wenn es irgendeine Schwierigkeit dort gibt am Ende der Welt, ist es schon gut, zu dritt unterwegs zu sein. Das heißt, einige Reisen bieten sich auch wirklich an, im Team absolviert zu werden. Klar, ich habe auch gemeinsame Erinnerungen. Wir sprechen bis heute darüber. Das ist auch für uns zwischenmenschlich ein wahnsinniger Reichtum und ein verbindendes Element. Und darin besteht für mich dieser Wert der Reise. Natürlich im Erlebnis an sich, aber vor allem auch in der Gemeinsamkeit und das, was das für uns gemeinsam bedeutet in der Erinnerung und für die Freundschaft. Genauso auch mit meinem Vater. Ist aber natürlich ein ganz anderes Reisen, als wenn ich sage, wie ich es gemacht habe, ich begebe mich mit einem überschaubaren Maß in diesem Fall an Vorbereitung und Vorwissen in den Iran und setze mich dem einfach aus und will einfach mal sehen, ja gut, ich kenne die ganzen Berichterstattung und Headlines, die vor allem politischer Natur sind. Wie ist es denn dort vor Ort? Alle erzählen mir, Iran ist das tollste Reiseland überhaupt, wo ich jemals war. Was bedeutet das denn? Wie fühlt sich das denn an? Und das sind natürlich ganz andere Erinnerungen, die sich daraus ergeben und ganz andere Herausforderungen, die das im Moment bereithält. Und ja, sicherlich bin ich, wenn ich alleine reise, dann näher am Land, weil ich, wenn ich nicht allein und einsam und schüchtern im Hotelzimmer hocken möchte, natürlich gefordert bin, rauszugehen, mir meinen eigenen Weg zu suchen. Nicht es mir leicht zu machen und zu fragen, hey Basti, was machen wir denn heute, worauf hast du denn Bock? Sondern selbst meine Entscheidung zu treffen, selbst Menschen anzusprechen, selbst den Weg herauszufinden und idealerweise selbst Freundschaften oder zumindest Kumpels zu treffen und zu finden, die mir die eine oder andere Tür aufstoßen, im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne zu ihrem Land.
Jetzt hast du ganz aktuell, das ist jetzt im April erschienen, April 21 hier bei Malik, ein weiteres Buch geschrieben. Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer. Also hast dich was sehr loyal deinem Podcast.
Sehr kreativ, nicht wahr? Ja, mal richtig und, überlegt.
Wie kann ich mir denn jetzt das Buch vorstellen? Also ist das jetzt ein Potpourri an Interviews? Ist das dann doch vielleicht der Versuch zu sagen, okay, was ist jetzt so die Quintessenz meiner Gäste? Oder ist das auch Eriks Abenteuer mit integriert? Wie kann ich mir dieses Buch vorstellen?
Der letzte Punkt trifft es auf jeden Fall sehr gut. Also ich hatte ein Jahr zuvor schon ein Weltwachbuch, das war bei National Geographic erschienen. Das war so ein klassisches Best-of-Interviews, 20 oder 19 Kapitel, in dem Fall bebildert, mit einer komprimierten, etwas überarbeiteten Fassung meiner Interviews, die ich geführt habe, mit besagten Reinhold Messner, Christine Thürmer und so weiter. Und das neue Buch, das ist eher tatsächlich so der Versuch, nicht einfach Interviews abzudrucken, sondern eine Essenz zu finden aus dem, was ich erfahren habe durch diese vielen Gespräche. Das heißt, ja, es gibt viele Zitate aus meinen Gesprächen, viele Anekdoten, die mir meine Gäste erzählt haben. Es gibt aber auch genauso viele Reisepassagen, Geschichten aus meinem eigenen Erleben. Und damit verbunden der Versuch, das jeweils zu reflektieren und einzuordnen und auch zu schauen, was mir persönlich das, also sowohl die Gespräche als auch mein eigenes Unterwegssein vermittelt haben über das Reisen und auch über das Leben. Das Reisen ist ja in gewisser Weise so eine Art Leben in komprimierter Form, weil man da eben wirklich im Zweifel enger getaktet bestimmte Herausforderungen bestehen muss, haben wir auch schon drüber gesprochen, und auch enger getaktet zwischenmenschlich herausgefordert wird, wenn man, je nachdem, wo man so ist, zumindest eher, also je nach Reisemodus natürlich, aber bei mir eher neue Menschen kennenlernt. Im Alltag passiert das bei mir nicht ganz so oft und deswegen ist das Reisen für mich immer so wie so eine kleine Petrischale dafür, was vielleicht auch fürs restliche Leben gilt, und das versuche ich in so einem Potpourri in diesem Buch aufzuzeigen.
Ja, zum Leben gehört ja auch unsere Kindheit, unsere Jugend. Was ist, wenn ich jetzt, gehen wir mal zurück in der Zeit, wenn ich deine Schulfreunde, wenn ich so deine besten Schulfreunde gefragt hätte, hier, der Erik, was wird aus dem mal werden? Was hätten die mir geantwortet?
Das ist eine gute Frage, die ist deswegen, muss ich kurz überlegen, weil ich habe damals schon gern geschrieben, das auf jeden Fall, aber all das, was mich heute ausmacht, worüber ich mich identifiziere, womit ich meine Zeit verbringe, was auch mein soziales Netzwerk, meine Freunde und so weiter verbindet, das gab es damals alles so noch nicht. Deswegen, ich hatte Deutsch-Leistungskurs, wie gesagt, habe schon gern geschrieben, habe mich gern mit Büchern und diesen Themen beschäftigt, war interessiert an fernen Ländern und Kulturen, deswegen bin ich ja dann auch direkt nach dem Abitur zumindest schon mal nach Australien gegangen. Deswegen würde ich vermuten, dass sie dir vielleicht erzählt hätten, dass ich Journalist werden würde, irgendwie sowas in dieser Richtung, was tatsächlich auch eine meiner Abwägungen damals war.
Und was ist dann danach aus dir geworden, nach der Schule?
Ich habe mich gegen das Journalistendasein entschieden. Ich hatte mal eine Gastvorlesung der Germanistik an der Humboldt-Uni besucht. Das hat mich tatsächlich fast zum Einschlafen gebracht. War mir in dem Sinne also damals zumindest zu abstrakt. Ich hatte damals auch ein Schülerpraktikum bei der Financial Times. Das hat mich damals eher eingeschüchtert, weil ich gar nicht das politische Verständnis hatte, um da irgendwie wirklich mitreden zu können. Gleichzeitig haben mir die Journalisten dort gesagt, ja, Germanistik ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Das ist so der scheinbar offensichtliche Pfad. Angeratener wäre es vielleicht, mach doch irgendwas, was dich wirklich interessiert, ein Thema. und schau dann, ob du irgendwann darüber schreibst und sprichst. Bau dir eine echte Expertise auf. Und es gibt viele Journalisten, die irgendwie für irgendwelche wissenschaftlichen Medien schreiben und die sind halt irgendwie Biologen oder so. Die haben halt Ahnung von einem Thema oder sind Politikwissenschaftler von mir aus. Mach doch einfach erstmal irgendwas, was dich interessiert. Und so habe ich dieses ganze Journalistenthema damals auch geparkt, zumal ich auch die Erkenntnis hatte, ich schreibe zwar gerne, aber ich schreibe halt gern über Themen, die mich interessieren. Also es ist ein Hobby und ein Teil des Wertes definiert sich dadurch, dass ich eben mir meine Themen aussuchen kann und einen Vorwand habe durch diese Buchprojekte, die dann später auch gekommen sind, mich eben recherchemäßig, zeitmäßig, gedanklich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt anfange, für irgendwelche Tageszeitungen zu schreiben, ist genau das nicht mehr zwangsläufig der Fall. Dann bin ich einer anderen Form von Werkbank und hau halt Texte durch. Und das, also Schreiben war für mich eben nie so ein Selbstzweck, dass ich daraus irgendwie meine Befriedigung erlangt habe. Und deswegen war damals meine Entscheidung, damals gab es eben das Podcast-Medium auch noch nicht in diesem Maß in Deutschland und diese ganze Demokratisierung der Medienlandschaft, wo sozusagen jeder sein eigener Medienunternehmer theoretisch werden kann. Diese Optionen waren mir damals überhaupt noch nicht zur Verfügung oder bewusst. Habe ich mich entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, konkret internationales Marketing in den Niederlanden und dann Business and Management im Master in Großbritannien. In dem Bewusstsein, dass mich Unternehmertum immer schon beschäftigt hat, Management immer schon interessiert hat. Ich hatte keine persönlichen Berührungspunkte, aber die Vorstellung hat mich interessiert. Dinge organisieren, planen, konzeptionieren, kreativ überlegen und dann auch mit einer gewissen Systematik umzusetzen. Habe das 5 Jahre studiert und bin dann, habe genau das getan, was ich nie tun wollte, weil mir im Studium immer gesagt wurde, dass Überstunden, schlechte Bezahlung, man wird ausgebeutet. Bin in eine Agentur gegangen. Und das auch sehr gern über persönliche Kontakte wusste ich, das ist ein guter Ort, da gibt's Freunde und Familie. Und das war eine Film- und Digitalagentur, war dort 6 Jahre lang schlussendlich schwerpunktmäßig in der Konzeption und Strategie. Und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht.
Und dann irgendwann kommt ja der Moment, und das jetzt knüpfe ich da an, wo ich eben nicht drüber reden wollte, dass du schon angefangen hast, nebenher als Hobby dein Podcast zu starten. Mhm. Content nicht nur in Büchern zu, nicht nur als Buch zu verstehen, weil du hast mehrere Bücher geschrieben, darauf komme ich gleich auch nochmal zurück, und hast quasi, und das ist ja eine Gemeinsamkeit bei uns, quasi, das ist ja ein eskaliertes Hobby dann auch gewesen irgendwann.
Ja, ne? Gute Formulierung.
Das ist ja so meine Lieblingsformulierung dazu, die es einfach am besten trifft. Und gab es irgendwann den Moment, weil du hast eben von dem Mut, von der Kompromisslosigkeit gesprochen, die du auch mitgenommen hast oder die du mitnimmst aus deinen Gesprächen. Gab es irgendwann diesen Moment, wo du mit dir gehadert hast, so nach dem Motto, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich interview die ganzen Leute hier, ich weiß irgendwie, dass das Richtige ist, ich weiß, dass das mit Sicherheit auch funktioniert, wenn ich so diesen Herzschlag in mir habe, so nach dem Motto, ich will irgendwie was anders machen und es aber nicht direkt gemacht hast. Und nicht direkt kompromisslos warst, weil du hast ja eine Zeit lang dann noch in der Agentur gearbeitet, was ja auch seine Berechtigung hat. Gab es so einen Moment, wo du mit dir gehadert hast?
Ja, aber der kam tatsächlich ziemlich spät. Genau wie du gesagt hast, habe ich den Podcast ja auch als Hobby begonnen, sozusagen als weiteres Format neben meinen Büchern. Das war einfach für mich nur ein weiteres Medienformat, das ich gerne bedienen wollte, aus verschiedenen Gründen und Motivationsbewegungen heraus. Und sagen wir so, also ich wurde durch die Entwicklungen, die das nahm, eigentlich lange Zeit passiv immer mehr in so eine Ecke gedrängt, wo irgendwann einfach ein Zwang resultierte. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da besonders proaktiv gewesen wäre. Ein Zwang resultierte, irgendeine Form von Entscheidung zu treffen. Das soll bedeuten, der Podcast hat sehr viel Spaß gemacht, lief sehr gut. Irgendwann lief er auch finanziell hinreichend gut. Daraus sind wiederum neue spannende Buchprojekte entstanden mit besseren Verlagen, als ich früher Zugang gehabt hätte. Es sind, hatten wir auch schon erwähnt, Kundenprojekte im Podcast-Bereich entstanden für Geo und so weiter. Das hat irgendwann zu der Situation geführt, dass ich über ein Jahr lang gefühlt also 2 Vollzeitjobs hatte. In der Agentur ist natürlich immer viel los und Hektik und Stress. Morgens 2 Stunden vorher habe ich an meinem eigenen Podcast jeden Tag gearbeitet. Freitag nach der Agentur bin ich dann von 18 Uhr bis 24 Uhr im Zug gewesen nach Hamburg, um dann dort im Studio übers Wochenende die Geo-Shows im Studio aufzuzeichnen. Und das, was noch so an Urlaubstagen übrig war, ging halt für dieses Wissenschafts-Podcast-Projekt drauf. Also das war klar, das ist super. Das ist in dem Fall auch sehr lukrativ gewesen dieses Jahr. macht auch Spaß, ist auch toll, ist aber natürlich nicht nachhaltig langfristig. Und irgendwann ist mir schon bewusst geworden, ich muss mich wahrscheinlich in irgendeiner Form irgendwann mal entscheiden. Ich dachte, dass vielleicht auch mal irgendwann eins dieser Projekte aufhört, dass dann wieder ein bisschen mehr Entspannung einkehrt. War mir auch lange Zeit nicht sicher, kann ich davon leben? Also wenn auch nur eins dieser Kundenprojekte wegfällt, dann wird es direkt super eng. Will ich das Risiko jetzt eingehen? Wie gerade schon gesagt, das Schreiben und Podcasten macht ja nicht zuletzt deshalb auch Spaß, weil ich mich nicht irgendwelchen kommerziellen Zwängen unterwerfen muss, sondern halt so nach so mein Ding machen kann. Aber es ging halt irgendwann nicht mehr. Und dazu kam, dass ich eine Beziehung sich entwickelt hat. Ich habe mich verliebt, habe dann schlussendlich auch geheiratet. Mein Mann, der Chinese ist und seit 12 Jahren in Amerika lebt. Und dadurch kam natürlich nochmal ein zusätzlicher Entscheidungszwang hinzu, nämlich idealerweise, was für ihn definitiv nicht so leicht möglich war, meine örtliche Unabhängigkeit zu erhöhen. Und deswegen habe ich dann Schritt für Schritt, also zunächst einmal in meiner Agentur auf 3 Tage reduziert, weil ich wirklich irgendwie noch versucht habe, das beides unter einen Hut zu kriegen. Dann 4 Tage meine Projekte, vielleicht auch mal aus dem Homeoffice, dann mal einen Monat aus Amerika zu arbeiten. Mein Chef war immer wahnsinnig willig, mich dazu unterstützen. Deswegen fiel es mir auch emotional super schwer, ihn dann sozusagen gefühlt im Stich zu lassen, ihn sozusagen zu entlohnen für seine Unterstützung, seine Flexibilität. Er hat immer meine Projekte auch begeistert verfolgt, hat gesagt, mach dein Ding, ich will, dass du happy bist. Natürlich hat er das auch in der Hoffnung getan, dass ich dann auch da bleibe. Und dementsprechend war auch das für mich emotional keine leichte Entscheidung. Und da muss ich aber sagen, ich war immer ein Mensch, ich habe mich mit solchen großen Entscheidungen oft in dem Sinne schwer getan, dass ich lange überlege, abwäge, Dinge in mir wachsen lasse. Das gilt jetzt auch für meinen Auswandern, ich bin mittlerweile fast vollkommen in Amerika. Viele andere Dinge, die sich in meinem Leben in den letzten Jahren doch recht rasant dann geändert haben. Ich gehe da einige Wochen oder Monate und auch manchmal mit schwanger durch die Gegend und irgendwann kommt dann aber ein Moment, wo ich weiß, so, das ist jetzt der Moment, ich bin jetzt bereit dafür, ob emotional oder finanziell oder was auch sein mag. Und dann schaue ich auch nie wieder zurück und so war es in diesem Fall auch. Und da waren mir meine Gespräche definitiv eine Unterstützung, die mir ermöglicht haben, diese Entscheidung auch zu treffen, in dem Fall eben zu kündigen. Wie schon gesagt eingangs, ich bin traditionell eher in einem Elternhaus groß geworden, wo das Sicherheitsdenken dann doch eher etwas stärker ausgeprägt war. Wir haben da ja auch oft drüber gesprochen, du und ich. Du hast mich da ja auch oft versucht zu motivieren. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, also ne, was ich mir auch aus meinen Gesprächen mitnehme, die großen Abenteurer und Reisenden, mit denen ich so spreche, das sind jetzt auch alles keine Chaoten, die planen auch, die schaffen sich auch Know-how an, die schaffen sich Equipment an, die schaffen sich Wissen an über ihre Routen, die wissen, dass sie sich ins Unbekannte begeben und versuchen durch eine sehr, sehr gründliche Vorbereitung und Vorarbeit das Risiko zu minimieren. Also deswegen ist für mich Mut auch immer einhergehend, auch im Leben, damit trotzdem nicht unbedingt leichtfertig zu agieren. Und ich bin da sicherlich am eher sicherheitsorientierten Ende der Fahnenstange, deswegen hat es etwas länger gedauert. Aber ja, schlussendlich habe ich die Entscheidung getroffen. Und der, um jetzt endlich deine Frage zu beantworten, ich glaube, dieser Punkt, wo ich wusste, jetzt ist es mal wirklich soweit, ist, als es dann darum ging, wie organisiere ich nicht nur meine Zeit und meine Energie und meine Kraft, sondern auch mein Privatleben.
Also meine Beziehung. Das heißt, man kann ja also aus der Leidenschaft einen Beruf zu machen, das klingt ja abgedroschen, ist aber in deinem Fall einfach genau richtig. Ne?
Absolut, absolut, ja, so ist es. Ja.
Jetzt gibt's ja viele Menschen, die sagen, ja, ich will mich irgendwann mal selbstständig machen, ja, und ich weiß auch, dass du und das versuche ich ja auch nicht zu tun, falls das manchmal so rüberkommt, dann tut mir das total leid, dass du auf so ein Podest zu stellen, ne, die Selbstständigkeit, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die sich auf gar keinen Fall selbstständig machen sollten. Was würdest du denn jemandem empfehlen, wenn uns jetzt gerade jemand zuhört, der oder die genau in so einer Schwebe oder in so einer Schwangerschaftsphase, ich glaube, du hast eben gesagt, du bist dann viele Monate damit schwanger. Die Person ist gerade in so einer Schwangerschaftsphase mit so, ja, so ein paar Vorbereitungen wurden getroffen, aber so der Absprung wurde noch nicht gewagt. Was würdest du, welche Empfehlung liegt dir auf dem Herzen? Welche Empfehlung kannst du weitergeben in dieser Phase?
Das hängt tatsächlich davon ab, wie weit diese Phase schon fortgeschritten ist. Also in der Tat wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn es so eine Leidenschaft gibt und wenn es einen Reiz ausübt, der Gedanke davon vielleicht auch irgendwann zu leben und das voll beruflich zu machen, tatsächlich damit anzufangen. Also nebenher das zu tun, auch wenn es anstrengend ist, das neben dem Job zu machen und eben nicht, also klar, es gibt auch wunderbare Entrepreneure, die schreiben Businessplan, die haben eine Idee, die suchen sich irgendwelche eine Finanzierung und wenn alles steht, verraten sie es im Chef, kündigen und stürzen sich in dieses neue Projekt rein namens Startup. Das ist natürlich auch wunderbar, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wie ich es gemacht habe und wie es, glaube ich, für viele auch realistischer und erreichbarer ist, eben nicht dieser eine große Schritt, ist es für mich immer hilfreich gewesen, viele kleine Schritte zu gehen und mich vorzutasten und erstmal Arbeit reinzustecken. Ich werde oft gefragt, ja, wie hast du das denn geschafft, dass du jetzt irgendwie diese tollen Verlage kennst und ich will auch ein Buch bei Malik rausbringen oder bei National Geographic, kannst du mir mal einen Kontakt geben oder ich will auch einen Podcast starten und ich habe jetzt schon 3 Folgen gemacht, aber irgendwie hört keiner zu, was soll ich denn jetzt machen und ich würde ja auch gerne davon leben. Das Problem, also meine eigene Erfahrung ist, dass es halt selten Abkürzungen gibt. Also man kann Glück provozieren, indem man bestimmte Entscheidungen trifft, das schon, aber alles, was ich so gemacht habe und mein bescheidener, wenn man ihn als Erfolg bezeichnen möchte, Erfolg, zumindest der Erfolg, dass ich eben jetzt das machen kann, was ich machen möchte, diese Freiheit, die ist durch viel, viel Arbeit entstanden. Also mein Podcast ist organisch gewachsen. Ich hatte nie irgendwie einen viralen Moment. Der ist einfach über die Jahre hinweg kontinuierlich eine Folge pro Woche, Word of Mouth, ist der gewachsen und bekannt geworden über, wie gesagt, viele Jahre hinweg. Meine Beziehung zu Verlagen, ich bin leider nicht Genie genug, dass ich mit einem genialen Bestseller-Durchbruchbuch irgendwie auf mich aufmerksam gemacht habe. Nein, ich habe bei sehr kleinen Verlagen angefangen, mit Nischenthemen, die mich interessiert haben, bin dann mit diesen Nischenthemen zu etwas größeren Verlagen gekommen und dann durch Weltwach jetzt hinreichend bekannt und vernetzt, um eben auch bei wirklich den für meine Themenbereiche Top-Verlagen irgendwie landen zu können. Auch das hat viele Jahre gedauert, viele Bücher gedauert, viele Stunden gedauert. Wenn man diese Arbeit nicht bereit ist zu entrichten, gibt es natürlich 2 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zum einen vielleicht die Erkenntnis zu haben, dann ist die Leidenschaft vielleicht nicht so groß. Ich war immer bereit, meine Themen auch auszuüben, wenn ich dafür kein Geld bekomme. Nur dadurch war ich in der Lage, diese, anderenfalls wäre es eine Durststrecke gewesen, diese Zeit zu überstehen und zu diesem Wachstum überhaupt zu kommen, einfach weiterzumachen. Ich weiß, dass du oft sagst, eine Idee ist nichts wert, die Tat ist das, was zählt. Genauso sehe ich es auch. Die Tat, und die Tat ist eben oftmals nicht die eine Tat, sondern das Weitermachen und nicht zu früh aufgeben. Das ist natürlich eine weitere Herausforderung, zu erkennen, wann man vielleicht doch auf dem Holzpfad ist. Das ist immer natürlich eine große Balance. Und die andere Erkenntnis ist, ja gut, wenn du die Geduld wirklich nicht hast und aber trotzdem von Leidenschaft getrieben bist, ja, dann überlege dir, dann mach eine Kalkulation und schau, dass du dir ein bisschen Rücklagen bildest und überleg dir, was wäre die schlimmstmögliche Situation, auf die du zurückfällst. Kannst du es dir erlauben, diesen Sprung zu wagen? Kannst du dir erlauben, auch mal einen Misserfolg einzukassieren oder einen scheinbaren Misserfolg? Oft ist das Scheitern ja auch so eine Momentaufnahme und im Rückblick betrachtet erkennt man ganz andere Muster, die man in dem Moment gar nicht gesehen hat, weil einen dieses vermeintliche Scheitern wieder ganz woanders hingeführt hat. Kannst du es dir erlauben, einfach mal zu sagen, komm, ich gehe jetzt dieses Risiko ein. Im schlimmsten Fall verliere ich meine Ersparnisse, weiß aber vielleicht, dass ich dort oder dort wieder einsteigen könnte und mich wieder aufrappeln werde. Ist natürlich nicht schön, ist anstrengend, aber sicherlich das Experiment im Zweifel auch wert, weil wenige von uns werden das bereuen, was wir nicht getan haben. Auch so eine abgedroschene Formulierung, wenn wir irgendwann alt und krank da niederliegen, sondern am Ende werden wir für alles das, was wir getan haben und was Mut abgefordert hat, egal ob es gut oder schlecht ausgegangen ist, solange es jetzt niemanden in Gefahr bringt, werden wir dankbar sein, glaube ich. Dankbar an uns selbst und für unseren eigenen Mut sozusagen herauszufinden, was hätte sein können.
Ja, ich bin dir dankbar, dass du das so schön auf den Punkt bringst, weil ich glaube, das war in dem Gespräch mit Ilja Greschkowitz, wo ich in seinem Podcast zu Gast war. Auch die Folge habe ich ja hier veröffentlicht, als Seitenwechsel quasi. Und dann genau darauf habe ich auch hingewiesen. Also diese Bereitschaft, dieses Engagement und der Fleiß, einfach die Arbeit zu also diesen Input zu liefern. Und ich meine, jetzt habe ich das natürlich bei dir ein bisschen mehr mitbekommen, aber du hast es auch schon ausreichend geschildert. Freitagabend stundenlang nach Hamburg fahren, das Wochenende durcharbeiten und dann weiterarbeiten im eigentlichen Job. Und das über viele Monate, und das ist ja auch nur ein kleines Beispiel, ein kleiner Ausschnitt. Und das ist halt etwas, was am Ende immer die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist auch, glaube ich, das, was man immer übersieht bei Leuten, selbst wenn man so das Gefühl hat, ah, die sind so plötzlich erfolgreich geworden. Da gibt's ja auch immer so schöne Memes zu, so schöne Grafiken. Da bei jedem steckt da eine lange Leiter. So, und selbst bei solchen...
Selbst jemand, der irgendwie jetzt doch irgendwie den plötzlichen Bestseller schreibt oder den großen kommerziellen Hit irgendwie im Musikbereich landet, oftmals hat ein ganzes Leben zu diesem Punkt geführt. Hat diese Person angefangen zu singen, als sie 10 war und hat sich mit Musik umgeben, hat vielleicht nie einen Song veröffentlicht. Das kann schon sein, dass es dann irgendwie so ein plötzlicher scheinbar Durchbruch war. Aber es gibt einen Lebensweg, und der dahinter steckt. Und deswegen, ganz genau wie du es sagst, dieses plötzliche Beschenktwerden, überrascht werden vom eigenen Erfolg, ist halt nicht unmöglich, aber selten und nichts, worauf ich mich persönlich verlassen würde.
Ja.
Und du lebst das ja auch. Ich meine, du hast jetzt so hervorgehoben, dass ich schon so wahnsinnig viele Folgen habe. Du bist auch jetzt schon irgendwie bei 150 oder... Ich glaube, du holst stetig auf, habe ich das Gefühl.
Jetzt durch den 2-Wochen-Rhythmus falle ich natürlich wieder zurück. ich glaube, du wirst 176.
Okay, Wahnsinn. Ja,
Respekt. Oder du wirst 177. Ich glaube, du wirst 177. 177 ist das hier, glaube ich, gerade nach der aktuellen Planung. 177, ich habe gesehen, 17 sind es. 17 Bücher hast du geschrieben mittlerweile?
Es klingt jetzt etwas eitel, aber ich weiß es nicht. Aber so grob, ja.
Dann kommt das wahrscheinlich hin.
Ich hätte jetzt so gesagt 14, 15, aber ich, es gibt.
Also ich habe, vielleicht habe ich mich auch verzählt, wenn man da so durchscrollt bei Amazon, 17 Stück. Mhm. Genau, 17 Stück. Allein das ist ja schon, das ist Wahnsinn. Ich glaube, die einzige Person, die ich zumindest hier im Podcast hatte, die mehr hatte, war Martin Werle. Der hat, glaube ich, gleich 40 zu bieten.
Ja gut, der haut ordentlich raus, ja.
Das ist Wahnsinn. Und du hast es ja auch schon angesprochen. Du hast immer schon gerne geschrieben. Ich glaube, das erste Buch irgendwie zum Abitur und so. Und dann kommt da was zusammen. Auch das ohne Fleiß, ohne Arbeit, geht sowas auch nicht. Was mich interessiert, ist, das sind ja sehr unterschiedliche Bücher. Bei welchem, Achtung, große Frage, bei welchem dieser Bücher hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich da meine Lesereise Kambodscha jetzt mal herauspicken würde. Das ist auch sehr seltsam formuliert, das zeigt den professionellen Moderator. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich sage hiermit oder ich picke Kambodscha raus. Sagen wir mal so, also mein allererstes Buch, du hast es angesprochen, habe ich kurz nach dem Abitur geschrieben. Das war eine Biografie, eine Autorin, die mich sehr geprägt hat in meiner Kindheit. In der Auseinandersetzung mit ihr habe ich durchaus viel übers Leben gelernt, in der Hinsicht, dass sie eine dieser Persönlichkeiten war und ist, die definitiv Vorbildcharakter für mich haben. Zum einen, wie sie geschrieben hat, warum sie geschrieben hat, aber auch wie sie gelebt hat. Sie war sehr stark geprägt von einem humanistischen Weltbild, hat sich sehr stark engagiert im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. In dieser Auseinandersetzung habe ich sicherlich viel darüber gelernt, was für mich sozusagen Werte sind, die es lohnt zu tragen, in sich zu tragen und in irgendeiner Form zumindest in diese Richtung zu zielen, auch wenn man dem natürlich nicht so gerecht werden kann. Das Kambodscha-Buch war für mich, es äußerlich betrachtet eher eins der vielleicht weniger spektakulären Bücher, so ein ganz kleines Ding, 130 Seiten, Hardcover in einer Reihe erschienen für einen österreichischen Verlag, die heißt eben Lesereise. Die haben verschiedene Bände zu verschiedenen Ländern und hatten mich aufgrund früherer Bücher von mir eben gebeten, da die Bände zu schlussendlich Laos, dann ein Band zu Kambodscha und dann noch ein Band zu Hongkong zu machen später. Und dieses kleine Kambodscha-Büchlein, die Recherche für dieses Buch, die hat mich, glaube ich, einfach nochmal neu vorangebracht, weil es eins der ersten Bücher war, die ich wirklich geschrieben habe mit dem Ziel, ich habe die Reise angetreten mit dem Ziel, ein Buch zu schreiben. Das heißt, da habe ich, glaube ich, meine eigene Arbeit ein Stück weit professionalisiert. Die früheren Bücher, die Bücher, die ich zuvor geschrieben hatte, waren eher reine Recherchewerke, wie diese Biografie oder Reiseerzählungen über auch ja, ausgiebige Reisen, zum Beispiel etliche Monate Laos, da habe ich da natürlich auch im Nachhinein viel recherchiert, weil es mir immer ein Bedürfnis war, nicht irgendwie nur ein Tagebuch zu schreiben oder dergleichen, sondern schon zum einen im Stil eher in Richtung Roman zu gehen, also wirklich erzählend und aber auch eine inhaltliche Tiefe zu erreichen und Wissen zu vermitteln. Und das Kambodscha-Buch war dann aber sozusagen die erste Konzeptarbeit, wo ich vorher mir überlegt habe, was können Themen sein, wie kann das Konzept sein, wo möchte ich sozusagen reinzoomen in das Land. Das ist sozusagen ein Länderporträt. Kann man natürlich dem Land nicht gerecht werden in diesem bisschen Platz, sondern man muss exemplarisch rauswählen, wo gehe ich vielleicht in die Geschichte, mit wem möchte ich sprechen, um die heutige politische Situation zu skizzieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe vorab versucht, mir möglichst interessante Interviewpartner zu suchen, war natürlich aber dann auch vor Ort bemüht, Situationen zu provozieren, Stories zu entdecken und dahinterher zu gehen. Und das ist jetzt auch schon wieder etliche Jahre her, bestimmt 10 Jahre oder so. Das ist mir damals auch nicht unbedingt leicht gefallen. Also ich bin jetzt nicht die extrovertierteste Persönlichkeit und dann unterwegs zu sein und diese Leute anzusprechen, diese Geschichten zu finden. Das war eine persönliche Herausforderung, aber eben auch eine persönliche Bereicherung unter anderem, weil das auch die Saat gelegt hat dann später für den Podcast. Also ich will noch vielleicht ganz kurz eine konkrete Beispielbegegnung nennen, ein Interview, das ich geführt habe mit Peter Willers, eine Begegnung, die mich tatsächlich sehr geprägt hat. Gibt es auch ein ganzes Kapitel zu im Buch. Der war damals bestimmt schon Ende 70, ein ehemaliger deutscher Oberstleutnant, der natürlich längst eigentlich pensioniert war. Eine beeindruckende Erscheinung. Ich glaube, der ist bestimmt 2 Meter groß, also riesig hoch, mit Lederstiefeln, dann so beiger Camouflagekleidung hat er mich dort empfangen. Vor Siam Reap, also unweit von Angkor Wat, dem berühmten Tempel dort. Und er war dort 6 Jahre lang in Kambodscha im Dschungel, um ein kambodschanisches Minenräumkommando zu leiten und aufzubauen. Er hatte 300 Khmer unter sich, Kambodschaner, und hat denen beigebracht, wie man Minen räumt. Und das alles finanziert vom Auswärtigen Amt, für das war er dort. Es war also keine militärische Einheit im engen Sinne, aber er hat sie geführt und aufgebaut wie eine militärische Einheit. Jeden Morgen gab es da den Appell und Salut und was es so gibt, um eben diese Rang und Ordnung, was dort ja eben auch aus einer Sicherheitsproblematik heraus zwingend notwendig war, sicherzustellen. Und er hat mich einige Tage dort über diese Minenfelder geführt und mir gezeigt, wie zum einen diese Arbeit vonstatten geht, wie mühselig die ist, wie gefährlich die ist. Er hat mir ein Verständnis gegeben für die Geschichte dieses Landes. 30 Jahre Bürgerkrieg, angefangen von den Roten Khmer in den 70ern. Riesiges Desaster, ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung wurde umgebracht, bestialisch ermordet damals von dieser, in Anführungszeichen, Regierung. Dann ging es los mit den Vietnamesen hin und her. Es ging, also die Minen waren damals sozusagen die Panzer des armen Mannes. Die haben halt entlang der sich verschiedenen Grenzen und Frontlinien immer wieder Minengürtel gelegt und somit war am Ende das ganze Land eigentlich komplett durchvermint. Was zum einen natürlich ein riesiges Problem darstellt, einfach für die Landbevölkerung, zum einen Sicherheitshinsicht, es gab immer wieder Unfälle, man sieht überall Minenopfer im ganzen Land, zum anderen aber natürlich auch, was dieses ganze Thema Entwicklung und Armutsbekämpfung anbetrifft. Wenn ich in irgendeinem Dorf bin und dann gibt es so ein paar Bereiche, wo dann mit Mühe und Not mal entmint wurde und die Familie kann dann irgendwie ein Feld anlegen und sich mit Mühe und Not versorgen, wenn dann der Peter Willers kommt mit seinem Minenräumverband, gab es oft Situationen, wo dann irgendeine alte Frau gekommen ist und gesagt hat, hier kannst du vielleicht da auch noch hier den Wald, der in den letzten 30 Jahren gewachsen ist, entminen und da mal freimachen und bitte, das wäre so nett. Und dann, ja, dann bringt er seine schwere Maschinerie da an und macht da wochenlang räumt die Minen dort weg und ermöglicht so der Landbevölkerung plötzlich statt ein Feld 2 Felder zu haben und plötzlich ein bisschen Überschuss zu produzieren, ein bisschen mehr Reis, ein bisschen was sie vielleicht auf dem Markt verkaufen können, wo sie dann sich vielleicht mal wieder irgendwas von kaufen können, was sie nicht selbst produzieren können. Ob es nun irgendwie ein Topf ist oder was es auch sein mag, eine Taschenlampe für die Nacht und somit auch die Armut zurückzudrängen. Er hat mir da diese bewegende Geschichte erzählt, wie ihm eine Frau aus tiefer Dankbarkeit dafür, dass er mit seinem Minenräumkommando das Leben dieses Dorfes für immer verändert hat, 3 Maiskolben geschenkt hat und gesagt, das ist für unser neues Leben. Und diese Arbeit in diesen Bedingungen, im Dschungel, im Monsun, in diesen klimatischen Bedingungen, Ameisen, Schlangen, alles, das war für mich der Wahnsinn. Und das hat er vorher schon jahrzehntelang im Tschad gemacht, in Djibouti unter großen Gefahren. Inklusive in Afrika damals gab es auch Unfälle zu beklagen. In Kambodscha zum Glück ist nie was passiert, weil er wirklich unfassbar akkurat und vorsichtig gearbeitet hat. Das war ein Gespräch, das habe ich für mein Buch geführt. Das war auch ein Gespräch, in dem ich dann irgendwann, das hat noch Jahre gedauert, aber so das Gefühl hatte, der hat mich so beeindruckt. Eigentlich schade, dass die einzige Art und Weise, wie ich diese Person sozusagen zugänglich mache, diese gefilterte schriftliche Fassung ist, wo ich ihn dann natürlich zitiere, versuche zu beschreiben, als Autor natürlich auch Mehrwert liefere, weil ich auch historischen Kontext einfügen kann und so weiter, aber wo ich am Ende seine Stimme sein muss. Und das war eine der Beweggründe, wo ich dachte, solche Gespräche, solche Geschichten, solche Menschen selbst auf eine Bühne stellen zu können und ihnen sozusagen, also ich wollte einfach gern die Bühne und das Scheinwerferlicht bereitstellen, um anderen Menschen möglich zu machen, diese Geschichten auch zu hören. Das war einer der Beweggründe, dann auch Weltwach zu starten, wo ich ihn dann auch für, ich glaube sogar Folge 3 oder 4 relativ zum Anfang dann auch nochmal getroffen und eingeladen habe. Sorry, ausführliche Antwort.
Ja, alles gut. Das zeigt ja einfach nur umso mehr, wie intensiv, um auf Intensität zurückzukommen, wie intensiv du deine Projekte durchführst. Und ich finde, es zeigt auch ein weiteres Mal, dass du, dass dieses dämliche Ankreuzen von irgendwelchen Fragen zur Schulzeit, Stichwort Geburtshelfer, da bist du ja Geburtshelfer für und von Geschichten, ohne da jetzt zu sehr irgendeine Schnittmenge zu finden, aber ich finde, das passt total, weil das ist halt, es passt auch zu deiner Persönlichkeit, so diese Bereitschaft, andere Menschen auf die Bühne zu stellen, du hast es gerade selbst angesprochen, den Scheinwerfer auf andere zu leuchten, das ist ja quasi der geborene Geburtshelfer.
Ich kriege jetzt ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass du für die Titel deiner Folgen immer nach Alliteration suchst und ich hoffe, es geht jetzt nicht in die Richtung vom Geburtshelfer zum Geschichtenerzähler oder irgendwie sowas.
Nee, ich glaube Geburtshelfer, das werde ich dir ersparen.
Nein, nur Scherz.
Geburtshelfer
ja, aber
zum Geschichtenerzähler, gar nicht so schlecht. Nein, was ist denn, Erik, mit Blick auch, wenn ich mich natürlich jetzt schon wieder nicht daran halte, mich hier auf eine Stunde zu konzentrieren, aber es ist mir am Ende des Tages dann aber auch egal, wenn es einfach länger dauert. Was steht denn, wir haben jetzt Juni 2021, was steht denn im zweiten Halbjahr was stehen denn noch so für Abenteuer an in deinem Leben?
Ja. Also momentan muss ich sagen, ist mein Leben gefühlt in sich schon ein Abenteuer, weil ich einfach in einer großen Phase des Umbruchs bin. Du weißt es, ich bin jetzt seit einem Jahr in den USA, auch Corona-bedingt, wo natürlich aufgrund des Reisebanns das Hin- und Herfliegen jetzt auch nochmal zusätzlich erschwert ist, war jetzt fast ein Jahr in Philadelphia oder sogar über ein Jahr, bin jetzt, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, seit einer guten Woche in Los Angeles, wo für mich auch ein neuer, absolut aufregender Lebensabschnitt beginnt. Und das füllt mich mental schon so aus, neben meinen Projekten, dass ich einfach mich jetzt auf diese Zeit freue, an einem neuen Ort zu sein, mit allen schönen Seiten und allen Schattenseiten, der so viel Potenzial bereithält wie LA, ist einfach wahnsinnig spannend. Also da weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich werde aber auch nochmal nach Deutschland kommen jetzt im Sommer, Herbst, weil ich dort ein paar Projekte habe mit Sponsoren für den Weltwach-Podcast, die es erfordern, dass ich vor Ort bin und dort ein paar Sachen aufzeichne, natürlich Freunde treffe. Ich habe immer noch meine Wohnung in Nordrhein-Westfalen, die muss ich endlich mal aufgeben, weil, wie gesagt, mein Aufbruch bisher nie so geplant war, dass ich jetzt einfach komplett meine Zelte abbreche, aber so ist es nun. Das wird, glaube ich, jetzt so für mich das zweite Halbjahr in Anspruch nehmen, sozusagen mein Privatleben zu organisieren, mein Leben hier in Amerika wirklich zu starten. Und was die Projekte anbetrifft, nehme ich mir vor, zumindest jetzt mal, was die Bücher anbetrifft, mindestens mal ein halbes Jahr Pause zu machen, bevor ich mir da wieder ein neues Projekt überlege, weil es eben doch immer sehr kräftezehrend und zeitintensiv ist, so ein Buchprojekt an den Start zu bringen. In dieser ganzen Zeit könnte man theoretisch auch 1000 andere Sachen machen. Da möchte ich mal schauen, ob ich jetzt vielleicht nochmal ein paar Ideen eher umsetze für den Weltwach-Podcast, wo ich bisher nie zu komme, und den nochmal wieder auch weiterzuentwickeln und zu verändern. Das mache ich ja zusammen auch mit meiner Mitarbeiterin, die in Deutschland sitzt, im Wuppertal, mich in Vollzeit auch dabei unterstützt. Und deswegen gibt es auch viele Ideen und viele Möglichkeiten, da nochmal ein paar Schaufeln drauf aufzulegen, glaube ich.
Ja, wir legen jetzt die letzte Schaufel drauf, und das sind, wie auch bei dir, glaube ich, nach wie vor, oder auch nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, ob du es noch machst,
die Halbsätze. Gelegentlich
ja, machst du es, ja.
Das passt,
ja. Ich ziehe das einfach, ich glaube, ich habe es noch nicht, Ich glaube, ich ziehe das einfach durch.
Ja, mach das.
Dafür mag ich sie umso mehr, oder dafür mag ich sie einfach zu sehr, die Halbsätze. Du kennst das Spiel, dir muss ich es nicht erklären. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich ein richtig schönes Gespräch führe mit einem für mich interessanten Menschen, der sich tiefgehend mit einem für mich interessanten Thema, interessant ist so subjektiv, aber mit einem interessanten Thema beschäftigt hat und mir jetzt das Privileg zuteilwerden lässt, mir seine Erfahrungen und seine Einsichten zu erzählen. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Gespräch, das flutscht, das fließt, da löse ich mich vom Fragebogen, da entsteht eine Dynamik, in der ich mich nicht nur unterhalten fühle, sondern wirklich auch was dazu erfahre, was dazu lerne. Das sind tatsächlich die Momente, die mich sehr bereichern. Und dann auch das Bewusstsein, dieses Gespräch dann eben auch wirklich vielen, vielen Hörerinnen und Hörern zugänglich machen zu dürfen.
Karriere heißt für mich?
Karriere heißt für mich tendenziell, mein eigenes Ding zu machen mittlerweile. Also ich habe nie so diese Lebenslaufmaximierung betrieben, die mir natürlich im Studium bei Marketing zum Teil auch eingetrichtert wurde. Es ist wichtig, erstmal vor allem in den ersten Jahren große Marken zu sammeln oder in eine Beratung zu gehen oder sonst was, um dann eben was vorweisen zu können, um dann später vielleicht auch mal zu Unternehmen zu gehen, die einen noch mehr interessieren oder so. Ich war nie bereit, 2-3 Jahre meines Lebens für irgendeinen Eintrag im Lebenslauf aufzuwenden. Und wenn ich jetzt selbst an mir zurückblicke, 2, 3, 4 Jahre und das Gefühl habe, da war kein Stillstand, da haben sich Dinge verändert, da ist was Gutes passiert, mit mir, in mir, für mich, overall zumindest, dann würde ich mal sagen, ist das ja auch eine Form von Karriere, auch wenn mich jetzt nicht irgendjemand befördert hat im klassischen Sinne. Und deswegen würde ich wahrscheinlich oder sage ich, Karriere ist für mich momentan mein Ding weiter durchzuziehen.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Ja, das wäre natürlich vielleicht eine Frage an dich, der du mich eingeladen hast. Was ist ein Andersmacher und wann ist man Andersmacher? Kommt natürlich immer damit an, womit man sich so vergleicht, ne? Also klar, gibt's viele andere Selbstständige, die auch Podcaster sind, Bücher schreiben oder eben auch was ganz anderes machen, die das im Zweifel vielleicht ähnlich machen wie ich. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich bin der eine Andersmacher, der alles anders macht als alle anderen. Ich für mich würde auch da wahrscheinlich wieder sagen, der sinnvollste Vergleichspunkt ist wahrscheinlich da der Vergleich mit mir selbst. Und ich mache mittlerweile viele Dinge anders, als ich sie noch vor 5 oder 10 Jahren gemacht habe und gemacht hätte. Mit einem höheren Grad an Mut und einem höheren Grad an Zutrauen, dass hinreichend gute Dinge passieren werden, wenn ich ihnen die Chance dazu gebe. Und ja, ich glaube, es ist sinnvoller, sich natürlich inspirieren zu lassen und hier und da auch ein Beispiel zu nehmen von Mitmenschen. Das habe ich ja auch gemacht, haben wir ausführlich drüber gesprochen, dass mir das auch zum Teil die Kraft und das Vertrauen gegeben hat, diese Entscheidung zu treffen. Aber wenn man dann ein Urteil trifft, ist es, finde ich, oft ein Fehler und kann einen ja auch demotivieren, zu sehr nach links und rechts zu schauen. Dann sieht man im Zweifel ja auch ständig Menschen, die Dinge besser können und erfolgreicher sind, besser Bücher schreiben können, erfolgreichere Podcaster sind. Da finde ich natürlich viele Menschen. Und deswegen, wenn ich schaue, was habe ich anders gemacht und wie ziehe ich daraus auch für die Zukunft Kraft, dann versuche ich einfach an mir selbst zurückzublicken und zu schauen, was gefällt mir gut, in welche Richtung es geht und was habe ich anders gemacht und was sollte ich vielleicht auch in die Zukunft geblickt wiederum anders machen.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
Dann gilt es, die Herausforderung zu meistern, sich davon nicht lähmen zu lassen. Also ich glaube, Zweifel haben wir alle gelegentlich. Es gibt natürlich auch, es gibt sehr, sehr viel positives Feedback. Es gibt natürlich hier und da auch mal Kritik. Und von außen, von Hörerinnen, von Lesern, von Mitmenschen, von aus mir selbst heraus, wenn ich unzufrieden bin mit irgendeiner Performance, irgendeinem Gespräch, das ich geführt habe oder so, oder auch einfach nur so, wenn man das Gefühl hat, ist es denn gut genug, könnte es nicht noch besser sein, warum kriege ich es nicht noch besser hin, ist die Herausforderung, sich davon nicht leben zu lassen, das ist schon mal das Erste, sondern weiterzumachen. Und ich versuche einfach immer, mein inneres Gleichgewicht dadurch zu halten, dass ich mir bewusst mache und auch akzeptiere, dass ich nie der Beste in irgendwas sein werde und auch nicht muss.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
Ja, dann wäre es natürlich zum einen Rüdiger Neberg aus den schon ausführlich dargelegten Gründen, das ist völlig klar. Gibt natürlich auch viele andere Kandidatinnen und Kandidaten, wie zum Beispiel, kommt mir jetzt in den Sinn, weil es noch nicht so lange her ist, Jane Goodall, die weltweit führende, koryphäenhafte, ikonische, ursprünglich Verhaltensforscherin, mittlerweile vor allem Aktivistin, die ja dafür bekannt geworden ist in den 60ern, dass sie Schimpansen auf Tansania oder in Tansania studiert hat in ihrem Verhalten, ausgiebig beobachtet hat und erstmals nachgewiesen hat, dass diese Primaten nicht nur Werkzeuge benutzen, das ist schon mal der erste Durchbruch gewesen, sondern auch Werkzeuge selber bauen können. Und zum Beispiel, indem sie einen Ast abbrechen und dann Blätter entfernen, kleine Zweige entfernen, damit er dann sie befähigt, damit in einen Termitenhügel reinzulangen, um sich dann die Termiten rauszuholen. Und das waren Erkenntnisse, die habe ich nicht nur im Biologieunterricht gehabt, wurde mir damals beigebracht, also von da einfach wirklich wegweisend für die Biologie, sondern das sind Erkenntnisse, die unser Verständnis grundsätzlich vom Menschen und von Affen, von Primaten, von der Tierwelt neu bewertet haben und neu definiert haben und komplett die wissenschaftliche Art und Weise, wie wir uns mit Tieren auseinandersetzen, verändert haben. Vielmehr hin auch zu Empathie. Sie wurde früher immer belächelt dafür, wie sie Wissenschaft betreibt. Sie hat zum Beispiel den Schimpansen, die sie dort beobachtet hat, Namen gegeben. Dafür wurde sie aus der ganzen wissenschaftlichen Community komplett ausgelacht. Sie hat gesagt, ja, aber natürlich haben die Persönlichkeiten diese Tiere unterschiedliche Persönlichkeiten. Diese zu berücksichtigen gehört auch mit dazu. Und warum sie für mich aber endgültig zum Andersmacher oder zur Andersmacherin geworden ist, nicht nur wie sie ihre wissenschaftliche Untersuchung damals durchgeführt hat, sondern wie sie mittlerweile als Aktivistin agiert, weil sie eben sich nicht reinfuschen lässt von irgendwelchen, in Anführungszeichen, Gutmenschen, die so den Purity-Test von ihr verlangen. Sie ist Veganerin, sie liebt Tiere, sie engagiert sich ihr ganzes Leben dafür und trotzdem hat sie mit Ölunternehmen zusammengearbeitet. Sie hat zusammengearbeitet mit Versuchslaboren, die an Schimpansen Tests durchgeführt haben für medizinische Zwecke und diese Schimpansen unter erbärmlichen Bedingungen gehalten haben. Sie hat sich mit diesen Menschen an den Tisch gesetzt, hat mit denen gesprochen, wurde super stark dafür kritisiert, verrissen und sie hat immer gesagt, ich kann diese Menschen nur ändern, wenn ich mich an den Tisch mit ihnen setze. Es gibt die Fakten, die sind für alle Menschen zugänglich, man kann googeln und so weiter und so fort, aber überzeugen kann ich Menschen in den allermeisten Fällen, so ist zumindest meine Erfahrung als Jane Goodall, dann, wenn ich ihnen gegenüber sitze und ihnen eine Geschichte erzähle. Und das ist meine Stärke, das ist das, was ich gut mache, deswegen reise ich bis heute, obwohl ich mittlerweile 86 bin, wenn ich gerade Corona ist, 300 Tage im Jahr, um meine Geschichten zu erzählen.
Wahnsinn, ne?
Und das tut sie mit einer Überzeugung und einer Kraft und einer Unbeurteilt und Beharrlichkeit, die sie für mich in der Art und Weise, wie sie es macht, auch zur ultimativen Andersmacherin einfach macht.
Ja, und vor kurzem bei dir zu Gast gewesen.
Genau.
Ja. In der Welt der Weltwachen. Und Jane Goodall, ich erinnere mich da immer sehr stark an die Netflix-Doku, wo sie, als sie das erste Mal diese wissenschaftlichen Erkenntnisse oder diese Beobachtungen geteilt hat mit der Öffentlichkeit zurück in ihre Heimat, England, glaube ich, ne, wurde sie verrissen. Es ging nicht um die Sache, sondern es ging um ihr Aussehen. Sie sah nämlich zu gut aus. Ihre langen, schlanken Beine und die Blondine mit den langen Beinen, glaube ich. Irgendwie sowas lautete eine Headline in der Zeitung und deswegen konnte sie nicht für voll genommen werden. Also ich unterstreiche dieses Manifest für Jane Goodall an dieser Stelle. Und dir, lieber Erik, möchte ich von ganzem Herzen danken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig mal hinter die Kulisse des Weltwach-Podcasts und der Weltwach-Welt uns zu gewähren, für die Einblicke in deinen Lebensweg, auf deinen Lebensweg. Und ich schicke dir einen ganz herzlichen Gruß aus Germany nach Los Angeles.
Vielen, vielen Dank, Aaron. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, deine Energie und für die Einladung. Dankeschön.